Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der britische Historiker Timothy Garton Ash, einer der Stars der Geschichtswissenschaft, wenn ich das so sagen darf, viel gelesen, viel gefragt, Professor für europäische Studien in Oxford, zurzeit in Berlin. Und diese Chance wollten wir uns nicht entgehen lassen. Timothy Garton Ash, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Freut mich, hier zu sein.
Viel gelesen, das gilt übrigens auch für den Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat offenbar auch ihr jüngstes Buch gelesen, Europa, eine persönliche Geschichte, denn er hat sie zitiert.
Soeben hat der britische Europäer Timothy Garton Ash seine persönliche Geschichte Europas vorgelegt. Homelands hat er sein Buch genannt, Heimatländer im Plural.
In der Regierungserklärung, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, im März war das.
Ich habe das mitbekommen, eine schöne Leseempfehlung vom Bundeskanzler. Aber er hat es auch verstanden, er hat den Sinn des Buches verstanden und hat auch interessanterweise der ursprüngliche, also der englische Titel Homelands ins Deutsche übersetzt, Heimatländer. Mhm. Und ich bedauere ein bisschen, dass das nicht so funktioniert im Deutschen wie im Englischen.
Also, dass man sich auf Europa dann im Titel konzentriert hat.
Natürlich ist es ein Buch über Europa, aber der Gedanke mit diesem Titel Homelands, Heimatländer, ist eben, dass das Entscheidende an Europa ist, dass man im Ausland zu Hause sein kann. Ich bin hier in Berlin, ich bin im Ausland, aber ich fühle mich ganz zu Hause. Und das wollte man mit diesem Titel ausdrucken.
Sie wurden ja in derselben Debatte noch von jemand anderem zitiert. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, der dann nämlich Olaf Scholz vorgehalten hat, etwas, was Sie nicht selbst geschaffen haben, den Begriff, aber Sie haben ihn geteilt über Social Media.
Herr Scholz, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Ash hat seinem englischsprachigen Publikum vor einiger Zeit das Wort Scholzen ins Englische übersetzt. Mit Scholzing. Und Scholzing hat er so interpretiert. Gute Absichten kommunizieren, nur um dann jeden vorstellbaren Grund zu erfinden, um diese hinauszuzögern und zu verhindern. Das ist Timothy Garton Ash, Herr Bundeskanzler.
Ja, das ist, ich hätte nie gedacht, als ich zum ersten Mal nach Berlin kam, vor 48 Jahren, dass irgendwann eine Debatte im Deutschen Bundestag stattfindet über die Frage, was ich eigentlich gesagt habe und was ich damit gemeint habe. Denn darauf haben dann eine Grüne und eine SPD-Politikerin erwidert. Tatsache ist, diese Formulierung über Scholzen, Scholzing, stammt von einem ukrainischen Freund von mir, hat er mir zugeschickt aus Kiew. Auch die Definition, die manchmal sagt man, ja, der Begriff kommt aus der Ukraine, aber Timothy Garton Ash hat die Definition gefunden. Nein, alles kommt aus der Ukraine und das ist wichtig, denn die haben das gute Recht zu sagen, sich zu klagen. Aber, also das ist ein Missverständnis, aber wenn es dazu beigetragen hat, dass die Regierung Scholz wirklich ihre Einstellung zur Ukraine geändert hat. Ich nenne das die Wende innerhalb der Zeitenwende, so dass vor zwei Tagen mit 2,7 Milliarden Euro Waffen geliefert hat. Dann war das Missverständnis sehr nützlich.
Okay, das werden wir auf jeden Fall noch diskutieren hier. Ich hätte erstmal nur an dieser Stelle noch die kleine Frage, von wem lassen Sie sich lieber zitieren? Von Olaf Scholz oder von Friedrich Merz?
Darum geht es überhaupt nicht. Ich bin nicht parteipolitisch gebunden, in Großbritannien geschweige denn hier. Aber ich würde schon sagen, ich werde lieber zitiert für 50 Jahre sorgfältige, nuancierter Arbeit als für 5 Sekunden eines Retweets.
Timothy Garton Ash, wir haben es angesprochen, Europa, eine persönliche Geschichte, so ist der deutsche Buchtitel. Wir werden über das Buch sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, was sich natürlich international gerade alles so entwickelt rund um den Ukraine-Krieg. Heute eine Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Und anders als gewohnt hören Sie uns nicht im Radio live. Wir zeichnen das Gespräch Montagnachmittag auf. Wer uns im Podcast hört, hat den Vorteil, er kann nämlich diesen Podcast ein kleines bisschen früher hören als üblich. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Das war ja ein europäisch feierliches Wochenende, der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Deutschland seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, gegen die ganze Ukraine, muss man ja präziserweise sagen. Dann die Karlspreisverleihung in Aachen an ihn, an Zelensky und das ukrainische Volk. Wir haben gelernt, Olaf und Volodymyr sagen jetzt du zueinander. Das ist das ganz frische Kapitel der Beziehungsgeschichte, aber man muss kein Historiker sein, um zu wissen, dass es da auch andere Kapitel gab. Mehr Distanz, mehr Differenzen zwischen den beiden, aber auch zwischen beiden Ländern. Timothy Garton-Ash, Sie haben immer wieder eingefordert, dass Deutschland seine Rolle da finden muss, eine stärkere Rolle einnehmen muss. Haben Sie den Eindruck, dass, wir sprachen gerade drüber, dass das Scholzing, also dass wir diesen Begriff streichen können?
Also nichts kann man aus der Geschichte streichen. Sie ist da. Aber ich glaube in der Tat, dass man in diesen 15 Monaten seit dem Februar letzten Jahres der Begriff Zeitenwende immer mehr mit Inhalt füllt. Ich freue mich riesig, dass Volodymyr Zelensky den Karlspreis bekommen hat. Ich konnte leider selber nicht dabei sein, denn ich war gleichzeitig in Tallinn, und das ist ein bisschen weit, in Estland. Aber, und finde das ein sehr wichtiges Zeichen dafür, dass sozusagen Europa endlich Europa wird. Nicht nur Westeuropa, nicht nur das Karolingische, nicht nur das Ottonische mit Ostmitteleuropa, aber das Ganze. Und Deutschland hat jetzt eine bedeutende Rolle bei der militärischen Unterstützung, aber natürlich nicht die führende Rolle. Das sind die Vereinigten Staaten. Aber wo die deutsche Rolle wirklich entscheidend wird, und darauf hoffe ich auch, ist bei einer neuen Osterweiterung der Europäischen Union. Und das ist die Chance, die ich in diese große Krise sehe. Eine neue Dynamik in einer neuen Phase der Osterweiterung zum westlichen Balkan, aber auch eben Ukraine, Moldawien und Georgien.
Also das heißt mehr Tempo da. Das ist ja ein Prozess, der schon länger läuft, gerade wenn Sie den Westbalkan ansprechen. Bei der Ukraine ist der Prozess jetzt angestoßen worden.
Sehen Sie, es läuft gar nicht.
Ja. Den Beitrittsstatus schon
dieses
lange?
Buch ja. behandelt im Großen und Ganzen vor allem den letzten 15 Jahren, und wir haben so 35 Jahre, grob gesagt, von den frühen 70er Jahren bis so etwa 2007, 2008, wo wir wirklich Schritt für Schritt eine Erweiterung der Freiheit und auch der Europäischen Union gesehen haben. Angefangen mit den Diktatoren in Spanien und Portugal und Griechenland. Und dann seit 2008 ist praktisch 15 Jahre fast gar nichts passiert. Kroatien kam rein, ein paar kleine Länder in der NATO. Also, es ist nicht nur Beschleunigung, es ist im Grunde genommen ein Neuanfang nötig. Und wenn das gelingen wird, nur wenn wir das ganz anders machen als bisher.
Ich meine, es gab ja Gründe, warum sich das so verlangsamt hat. Ja, die Erweiterung der Europäischen Union, gerade die letzten Erweiterungen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien fällt da ein bisschen raus. Das Gefühl, dass wenn man diese Europäische Union als Rechtsraum haben will, als Raum des Wohlstands, des Rechtsstaates, der Standards, dass man da genau schauen muss, was Korruption und dergleichen angeht. Also damals ein eher nach innen gerichtetes Projekt, wo man gesagt hat...
Also Korruption gibt es nicht nur in Osteuropa. Das gibt es auch in Südeuropa und Nordeuropa und Westeuropa, muss man schon sagen. Nein, der Fehler war nicht die Osterweiterung. Der Fehler war, dass man also wirklich rigoros vorgegangen ist mit den Kandidaten, aber sobald ein Land innerhalb der EU war, wie Viktor Orbáns Ungarn, kann man machen praktisch, was man will. Also ich stimme absolut zu. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Werte von Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit auch Wirklichkeit werden innerhalb der EU. Aber das ist kein Grund, eine weitere Osterweiterung zu verzögern.
Das heißt, jetzt brauchen wir die, und wir brauchen sie schnell aus geostrategischen Gründen, etwas, was ja nie so weit vorne stand.
Wir brauchen diesen Prozess sorgfältig, aber doch entschieden voranzubringen. Denn das ist die Chance, dass wir erstmal überhaupt in der europäischen Geschichte ein postimperiales Europa bekommen. Das heißt, ein Europa, wo wir weder auf dem Lande noch über See nationale Imperien haben. Das letzte Imperium ist das russische Imperium. Und darum geht es jetzt. Und das wird zu unserer Sicherheit beitragen. Das auch, wird auch zu unserem Wohlstand beitragen. Denn die wirtschaftliche Potenz von diesem Teil Europas, der Ukraine, ja, ist ja immens. Gerade jetzt hört man, dass Rheinmetall dort eine neue Fabrik baut. Das finde ich gut. Möchten Sie lieber in Xinjiang, in China investieren, als in der Ukraine?
Ich glaube, die Antwort liegt gerade im Moment nahe, Timothy Gartner-Esch. Aber wenn ich Sie höre, da sind wir natürlich sehr im Bereich der politischen Utopie, wo wir eines Tages hinkommen. Im Moment haben wir gerade sehr reale Fragen auf dem Tisch. Und also
ich glaube, das ist nicht utopisch. Ich glaube, das ist in 10 Jahren zu machen. Aber, ja, aber nicht in einem Jahr oder in 10 Monaten, das nicht.
Aber es setzt natürlich erstmal voraus, dass dieser Krieg in der Ukraine ein Ende findet. Ist das die Voraussetzung?
Es setzt voraus, nicht nur, dass diesem Krieg ein Ende findet. Es setzt voraus, dass wir dafür sorgen, wo es möglich ist, dass es mit einem ukrainischen Sieg endet. Das heißt, dass die Ukraine ihr eigenes souveränes Territorium zurückbekommen. Denn das ist die Vorbedingung für diese Annäherung und am Ende auch Mitgliedschaft der Ukraine. Es geht ja nicht, dass wir sagen, nur ein Ende des Krieges, machen wir jetzt Verhandlungen, geben die vielleicht 20% des Territoriums auf. Das darf man moralisch und rechtlich nicht verlangen und ist auch sehr kurzsichtig. Denn das heißt kein Ende des Krieges, das heißt nur, der nächste Krieg wird vertagt.
Mhm. Wir stehen ja sehr wahrscheinlich vor einer ukrainischen Offensive. Sie haben erst Ende der Woche beim European Council on Foreign Relations darüber einen Meinungsbeitrag geschrieben, schreiben da auch, dass viele westliche Politiker offenbar genauso viel Angst vor einem ukrainischen Sieg wie vor einer ukrainischen Niederlage haben. Würden Sie sagen, das ist immer noch der Befund? Fehlt dem Westen eine Strategie gerade?
Eindeutig. Die Ukraine, ich bin ja 2-mal in den letzten 6 Monaten in der Ukraine gewesen, die haben eine Strategie für den Sieg. Es ist eine sehr gewagte Strategie. Man macht Druck auf den russischen Streitkräften, auch auf der Krim, und hofft, dass so etwas wie 1905 oder 1917 ein Zusammenbrechen des russischen Moral in den Streitkräften und ein Wandel in Moskau. Entweder eine Wende in der Politik oder eine Wende in der Führung. Gut, das ist gewagt. Haben wir eine bessere Theorie? Ich glaube es nicht. Wir haben nur die vage Hoffnung, irgendwie kommt es doch zu einem verhandelnden Schluss. Und ich glaube, das ist eine Illusion.
Aber ist das nicht die realistischere Variante? Denn das, was die Ukraine macht, Sie nennen es selbst eine gewagte Strategie, kann die Europäische Union, der Westen gemeinsam mit den USA in dasselbe Wagnis mit reingehen? Oder müssen diejenigen, die die Ukraine unterstützen, wie Deutschland, wie viele andere Staaten, nicht letztendlich auch Risiko reduzieren?
Wissen Sie, Sie haben gesagt, ist das realistisch? Dieses Buch ist aus einer Geschichte, auch einer Geschichte, der Unrealismus der Realisten. Die Realisten haben uns gesagt, Deutschland kann nie geeinigt werden. Wir sitzen hier in Berlin-Mitte. Nach den Realisten wäre das immer noch die DDR. Die Realisten haben uns gesagt, es ist völlig unmöglich, dass Polen der EU und NATO beitritt. Polen ist. Die Realisten haben gesagt, aber die baltischen Staaten, das ist völlig unrealistisch. Also wenn man mit Realismus kommt, habe ich da meinen Zweifel. Es kann sein, dass am Ende die Ukrainer nicht das ganze Territorium zurückerobern können. Wer weiß das? Die Frage ist, was soll unser Ziel sein? Unser Ziel soll das sein. Denn das ist auch für die Weltordnung von Bedeutung. Wenn am Ende Wladimir Putin noch die Krim und ein großer Teil des Territoriums, dieser Landbrücke von Donbass zur Krim besitzt, dann wird Xi Jinping nur dazu ermuntert, dasselbe zu versuchen mit Taiwan.
Ich musste, als ich Ihren aktuellen Text über die ukrainische Offensive, diesen Kommentar gelesen habe, dran denken, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, nämlich gleich am Anfang, 1944 die Situation, dass Ihr Vater zu den Soldaten, zu den britischen Soldaten gehörten, die die erste Invasionswelle in der Normandie, die Landung in der Normandie mitgemacht haben und war etwas erschrocken ob der Parallele, dass wir also wieder über eine Offensive sprechen in Europa. Und ich habe mich gefragt, ob das an dieser Stelle wieder ein Krieg ist, den man kämpfen muss und den man auch bis zum Ende kämpfen muss.
Also, die Antwort zur ersten Frage ist ja. Es gibt natürlich keinen guten Krieg. Das gibt es nicht. Aber es gibt ab und zu den gerechten Krieg. Und was die Ukraine kämpft, ist im Moment ein gerechter Krieg. Und das geht jetzt zu der deutschen Diskussion, weil in Deutschland die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg ist, nie wieder Krieg überhaupt. Alle Kriege sind schlecht. Ja, ich habe mal einen Aufkleber gesehen auf einem Wagen, das heißt, das war in Kalifornien, ich bin schon heute gegen den nächsten Krieg. Falsch. Es kommt darauf an, wofür man kämpft und gegen wen man kämpft. Also Kampf gegen Hitler war ein gerechter Krieg und gegen Putin war den gerechten Krieg. Natürlich, Kriege sind immer schlecht, aber das ist wirklich zu verstehen. Nur, es kann natürlich selbstverständlich nicht zu Ende gekämpft werden. Das heißt, 45 Deutschland. Leider aus diesem Grunde. Erinnern Sie sich noch an der große Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985, wo im Grunde genommen von Weizsäcker sagte, die Niederlage ist das Beste, was uns passieren könnte. Ja. Auf dem Fundament dieser Niederlage haben wir unsere Demokratie, unsere Freiheit, unseren Wohlstand, unseren Frieden aufgebaut. Das Gleiche wäre eigentlich das Beste für Russland. Langfristig. Aber das kann nicht sein. Wovor wir aber sorgen können, ist das, was alle westlichen Politiker öffentlich sagen. Dass Ukraine gegen diesen schrecklichen genozidalen Terrorangriffskrieg sein eigenes Territorium verteidigen kann. Mhm.
Timothy Garton-Ash, wie weit muss der Westen, ich sage jetzt der Einfachheit, aber der Westen, auch das könnte man wahrscheinlich auseinandernehmen, aber wie weit muss der Westen aus Ihrer Sicht dabei gehen? Wir können das konkret machen mit den Wünschen, den Forderungen der ukrainischen Seite, auch jetzt im Zusammenhang mit der Reise von Volodymyr Zelensky wieder erhoben in Deutschland. Er ist jetzt zu dem Zeitpunkt, dass wir das Gespräch aufnehmen, in Großbritannien beim britischen Premierminister mit einer ganz klaren Forderung, eben auch eine Luftunterstützung zu bekommen, also Flugzeuge. Ist das nötig?
Selbstverständlich. Ich meine, das ist ein bisschen eine absurde Debatte, wo wir jetzt über diesen 15 Monate gesagt haben, aber nur nicht diesen Waffentyp. Und dann nach 3 Monaten sagte man, ja, diesen Waffentyp, aber nicht diesen Waffentyp. Und dann wieder, Panzer ja, aber dieses nicht. Das ist eine Art Selbstabschreckung. Wir schrecken uns selber ab. Aber, und wenn ich das sagen darf, auch in Ihre Fragen ist so immer dieses Ängstliche. Mhm. Ich glaube, wir brauchen selber ein bisschen mehr Mut. Ein bisschen mehr Mut. Und das ganz cool und rational begründet, weil es gibt in dieser Situation kein risikoloses Weg nach vorn. Selbstverständlich, wenn wir die Ukraine mehr unterstützen. Übrigens, Flieger sind auch so Luftverteidigung. Notwendig. Verteidigung, notabene. Nicht zum Angriff auf Russland. Gibt es ein Risiko, dass irgendwann Putin eskaliert? Höchstwahrscheinlich nicht zum Gebrauch von taktischen Nuklearwaffen, aber irgendwie eskaliert. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das nicht tun und im Endeffekt Putin gewinnt, dann haben sie eine revanchistische russische Diktatur auf vielen Jahren hinweg und alle anderen Diktatoren der Welt werden ermuntert. Insofern ist es eine Risikoabwägung.
Sie finden mich da ambivalent. Ich sehe das Risiko und ich sehe auch eine deutsche Politik, Olaf Scholz, wir sprachen über ihn, der das, glaube ich, auch recht stark verkörpert. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wenn es so ist, wie Sie es beschreiben, dann ist es doch nicht nur der Kampf der Ukraine, sondern dann ist es doch eigentlich ein gemeinsamer Kampf. Er lügt sich da, ich bemühe jetzt wieder den Begriff der Westen, nicht auch ein Stück weit in die Tasche, indem man sagt, wir sind keine Kriegspartei. Sind wir das dann nicht de facto? Müssten wir das nicht sein?
Also sensu stricto sind wir natürlich keine Kriegspartei. Aber wenn man es anders formuliert und sagt, ist Europa im Krieg? Ja, ich würde sagen ja. Das müssen wir, wissen Sie, ist interessant. Emmanuel Macron bei dem nicht sehr gelungenen Interview auf dem Rückreise von China sprach von der Notwendigkeit einer Kriegswirtschaft in Europa. Mhm. Wenn man das in der deutschen Sprache sagt, ist man völlig erschrocken. Kriegswirtschaft, wieso? Alle diese Begriffe, die nicht so belastet sind im Englischen oder Französischen oder Polnischen oder Ukrainischen, ja, Mut, Heldenmut, Freiheitswille, Kampf, Sieg, sind aus offensichtlichen Gründen im Deutschen. Und deswegen ist es, glaube ich, für Deutschland eine intellektuelle, kulturelle, politische Herausforderung, irgendwie eine neue Sprache zu finden für diese Situation, die versteht, wir können nicht weitermachen wie vor dem 24. Februar letzten Jahres.
Aber darf ich mal das Gedankenspiel machen? Gerade für Sie als nicht-deutschen Staatsbürger, als Briten, man stelle sich vor, ein deutscher Bundeskanzler würde ganz selbstverständlich von Kriegswirtschaft sprechen, wenn ganz selbstverständlich all diese Begriffe, die Sie gerade genannt haben, diese Begriffe eigentlich aus einem militärischen Denken, wenn die ganz selbstverständlich Politikern, Politikerinnen hier wieder über die Lippen kommen würden.
Was heißt dann Zeitenwende? Ja. Was ist der Inhalt von Zeitenwende? Dann ist es nur ein Wort.
Aber
Zeitenwende heißt, dass wir so wie während des Kalten Krieges, denn ich darf Sie daran erinnern, Willy Brandt, Helmut Schmidt, die großen Sozialdemokraten haben durchaus, die großen Entspannungspolitiker haben durchaus auch die militärische Dimension der Macht sehr ernst genommen. Ja? Und das haben wir dann vergessen mit dem, was ich in dem Buch die Illusion der Nachmauerzeit nenne. Die Illusion, dass wir bewegen uns jetzt Schritt für Schritt auf Immanuel Kants ewigen Frieden, dass Frieden nur mit Diplomatie und Dialog und ökonomische Interdependenz zu schaffen ist. Also Zeitenwende heißt doch, dass wir die militärische Dimension der Macht ernst nehmen. Dann ist sehr wohl die Frage, wie man das dann im Deutschen vermittelt. Und sozusagen der Mittelweg zu finden zwischen dieser Alterssprache, die nicht mehr ausreichend ist, und einer viel zu kriegerischer, militaristischer Sprache, zu der man nicht zurückkehren will.
Timothy Garten-Esch sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute ist der Historiker Timothy Garten-Esch, ein Mann, der Deutschland und Mittel- und Osteuropa sehr gut erforscht hat, sehr gut erlebt hat im eigenen Leben, wie kaum ein anderer. Sie haben in Berlin gelebt, und zwar im West-Berlin, in Ost-Berlin, also in der Zeit der Teilung der Stadt. Sie sind Menschen wie Viktor Orban begegnet. Er war Ihr Student, als er dann junger Freiheitskämpfer war und wurde und nicht der Autokrat, der er heute ist. Wir haben ja ständig diese Was-wäre-wenn Frage auf den Lippen. Hätten wir bestimmte Entwicklung verhindern können? Ich fange mal an mit den beiden noch lebenden Altkanzlern dieser Republik. Der eine sagt, mea culpa, nicht mein Ding. Und die andere sagt, ja im Prinzip, vielleicht hören Sie das anders, aber im Prinzip dasselbe, etwas klüger, etwas eloquenter. Ne? Aber auch Angela Merkel macht ja deutlich, die Politik, für die sie auch 16 Jahre stand, dass das jetzt an sich kein großer Fehler war, auch im Umgang mit Russland. Timothy Garten-Esch, Sie sehen das anders, Zitat aus dem Stern, Sie sagen, da sind große Fehler passiert bei Angela Merkel. Welche?
Also erstmal, überhaupt nichts zu vergleichen mit Gerhard Schröder. Sein Verhalten ist im Verhältnis mit Russland, mit Putin, mit Gazprom, ist wirklich ein Skandal. Punkt.
Notiert.
Bei Angela Merkel ist es ganz anders gelagert, weil auf der einen Seite, und das möchte ich ausdrücklich betonen, sie ist für mich wirklich die Personifizierung vom besten Deutschland, die wir je gehabt haben. Also alle diese Tugenden, die Bescheidenheit, die Rationalität, das Vernünftige, immer den Rechtsweg geben, immer den Versuch, so einen Kompromiss zu finden, das sind alle große Tugenden. Aber das Paradoxe ist, gleichzeitig werden die Historiker meines Erachtens feststellen, die hat eine ganze Reihe von relativ entscheidenden Fehlern gemacht, und zwar fast alle mit dem gleichen Charakter. Es ist nicht das, was sie gemacht hat, es ist das, was sie nicht gemacht hat. Es sind sozusagen die Unterlassungssünden. Und unter diese Unterlassungssünden ist natürlich die größte, die fehlende Wende in der Russlandpolitik nach 2014. Krim-Besetzung, Anfang des russisch-ukrainischen Krieges in der Ostukraine. Da hätten wir wirklich eine starke Wende machen müssen. Mehr Sanktionen gegen Russland, schon militärische Unterstützung der Ukraine, gegen die ganze Korruption mit den schwierigen russischen Geldern, Abbau der Energieabhängigkeit von Russland, nicht umgekehrt. Klares Signal an Putin. Noch dazu kommt Ungarn, die wirklich für mich schmerzliche Demontage der Demokratie in Ungarn durch Viktor Orban. Gerade Angela Merkel durch die Mitgliedschaft von Fidesz, die Partei von Viktor Orban im Europäischen Volkspartei, wäre in der Lage gewesen, jetzt nicht mehr, bitte Halt machen. Hat sie nicht gemacht. Letztes Beispiel, die jetzt wirklich gefährliche Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China, inzwischen von einem neototalitären China, 40% der Produktion von Volkswagen, Fabrik in Xinjiang, wo ein Genozid stattfindet. Also die haben alle diese Fehler, diese gleiche Charakter. Es war eine sehr gute Zeit für Deutschland, das ist ja eindeutig. Aber jetzt sehen wir die Langzeitkosten.
Die Frage ist natürlich immer, warum ist das passiert? War das Opportunismus, war das der einfache Weg, den man gehen wollte, oder war es doch das Bemühen darum, den Laden zusammenzuhalten? Nehmen Sie Viktor Orban, da eben nicht gleich die Spaltung voranzutreiben, in der Hoffnung, man kann ihn vielleicht integrieren. Dasselbe mit Russland. Diese Hoffnung, dass man sagt, wir halten sie im Spielfeld, wir geben Dinge nach, die eigentlich nicht sein dürfen, in der Hoffnung, dass wir diese Macht in irgendeiner Weise noch zivilisieren können. Das wäre für mich sozusagen die lautere Begründung für eine solche Politik gewesen.
Also eine sozusagen historische Erklärung und auch einfach das, es gab ja vom Scholzen das Wort Merkel, also dieses sehr vorsichtige Vorgehen, eher folgen als führen. Aber im Polnischen gibt es ein Sprichwort, Miznimi Schachi, Oniznami Dubnaka. Übersetzt, das heißt, wir spielen mit denen Schach und die spielen mit uns ein altes polnisches Spiel, das heißt, ins Arsch treten. Und wenn sie mit Menschen zu tun haben, wie Putin oder auch Xi Jinping oder Erdogan, die spielen nicht Schach, die spielen Dubnaka, das polnische Spiel. Und da müssen Sie eine härtere Sprache finden und ein härteres Vorgehen finden.
Aber was heißt denn das? Ich bin jetzt nochmal bei dem Was wäre, wenn, wenn wir zurückblicken. Heißt das, es wäre...
Wir hatten den großen Krieg vermieden.
Es war von Anfang an unmöglich, mit Russland eine Verbindung, ein Auskommen zu finden in diesem Europa.
Passen Sie mal auf. Ich erzähle im Buch meine Begegnung mit Wladimir Putin 1994, völlig unbekannter stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg. Und schon 1994 sagte er, wir müssen über diese Territorien reden, die immer, wiederhole, immer russisch waren. Und er nennt die Krim. Und dafür haben wir Russland Sorge zu tragen. Also diese imperialistisch-revanchistische Instinkt war immer da.
Auch ein Michael Gorbatschow hat das natürlich
Aber es war nicht falsch. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Es war nicht falsch, Anfang der 90er Jahre, durch den 90er Jahre hindurch, eine Modernisierungspartnerschaft mit Russland zu versuchen. Das hatten wir versprochen. Also das war der Deal bei der deutschen Einigung. Ja, wir helfen euch bei der Modernisierung. Aber wenn es dann sich herausstellte, 2008, Georgien, erst recht 2014, so geht es nicht, sondern die wollen das Imperium zurück, The Empire Strikes Back, dann hätte man reagieren können. Also diese Politik der 90er Jahre kann durchaus das Richtige gewesen sein, aber wie John Maynard Keynes sagt, bekanntlich, when the facts change, I change my mind. Wenn die Fakten sich ändern, sollten wir unsere Einstellung ändern.
Inwieweit liegt aber möglicherweise auch in dem, was in den 90er Jahren passiert ist? Das ist ja das, was einige immer wieder vorbringen, jetzt auch in der Debatte, Teil des Problems, dass der Siegesgewisse im Siegestaumel befindliche Westen vielleicht zu wenig Rücksicht genommen hat, dieses Europa neu zu bauen, auch mit Russland zu bauen.
Völlig falsch. Völlig falsch. Wir haben viel versucht. Deutschland hat sehr viel versucht. Deswegen klagen wir uns über die Energieabhängigkeit. Das war ein Teil dieser Versuch. Die Clinton-Administration hat viel versucht, um die Modernisierung Russlands mitzuhelfen. Die G7 würde die G8. Ja. Und dann sagen Sie NATO-Erweiterung. Dann sagen Sie NATO-Erweiterung. NATO-Erweiterung ist gemacht worden. Das dokumentiere ich ganz genau im Buch mit der ausdrücklichen Zustimmung Russlands und nicht nur Russlands, sogar auch Putins. Anfang der 2000er Jahren. Das ist völlig falsch. Wir haben im Westen die Neigung, immer zu sagen, wir müssen daran schuld sein. Nein, es ist schief gelaufen in Russland. Nicht bei uns.
Aber haben Sie, vielleicht ist das etwas, was den westlichen, die westliche Demokratie ausmacht, dass man zunächst erstmal schaut, was hat man möglicherweise selbst falsch gemacht als grundzivilisierte Errungenschaft und nicht unbedingt schaut, was haben die anderen gemacht. Aber wenn ich diesen Gedanken.
Ja, bitte, Entschuldigung. Ich stimme Ihnen völlig zu. Selbstkritik ist eine Stärke. Aber dies ist nicht Selbstkritik, sondern Selbstüberschätzung. Wir überschätzen bei weitem unseren eigenen Einfluss auf dem, was passiert innerhalb großer Länder wie Russland oder der Türkei oder China. Und Selbstüberschätzung ist kein intellektueller Tugend.
Wenn wir dann aber schauen auf so einzelne Fragen. Sie haben gesagt, G7, G8, ja, es gab formale Dinge, aber es gab natürlich auch möglicherweise ein Gefühl des sich nicht auf Augenhöhe Befindens. Also ein Beispiel, Barack Obama, als er US-Präsident war, der Russland Regionalmacht nannte. Wir haben andere Situationen, wo die Frage war, inwieweit ist Russland wirklich so eingebunden, wie das innerhalb dieses Europas notwendig wäre.
Aber Moment mal, erstmal Augenhöhe. Wir haben nicht Indien in der G7 gebracht. Wir haben nicht die Türkei in der G7 gehabt. Aber Russland haben wir. Das ging gerade um Augenhöhe. Was könnte mehr Augenhöhe sein, als bei den Großen dieser Welt an einem Tisch zu sitzen, zweimal oder wie auch immer im Jahr. Aber wenn Augenhöhe heißen sollte, wir erkennen euch weiterhin als nicht nur als Supermacht, aber auch als Imperium an. Das heißt, ihr habt ein Veto über die Mitgliedschaft der baltischen Staaten oder die freie Wahl von Ukraine. Dann bin ich sehr gegen Augenhöhe. Darauf hat kein Land das Recht.
Mhm. Also ich mache nochmal das Gedankenexperiment, aber ich ahne schon, Sie sagen, die Macht hätten wir nicht gehabt. Wir werden vielleicht noch gleich kurz auf die Türkei schauen, aber ich mache mal die Utopie auf. Es wäre gelungen, aus den 90er Jahren heraus, frühen 2000ern, dass es sowohl Russland als auch die Türkei heute selbstverständlich gut funktionierende liberale, rechtsstaatliche Demokratien wären.
Was wäre, wenn? Ich glaube, in beiden Fällen geht es um die Primat der Innenpolitik. Also, was wäre, wenn? Frage. Lange Zeit spielte der russische Präsident Boris Jelzin in den späten 90er Jahren mit dem Gedanken, dass der Reformer Boris Nemtsov sein Nachfolger wird. Und dann kam die russische Finanzkrise 1998 und damit war es vorbei. Wenn Sie ein Was-wäre-wenn-Frage wollen, das ist die Was-wäre-wenn-Frage, dass jemand anderes an der Spitze kam als der alte KGB-Mann und Imperialist Wladimir Putin. Bei der Türkei ist es etwas anders gelagert, denn ich würde sagen, da ist ein Stück Verantwortung auf beiden Seiten. Wir hatten, erzähle ich auch im Buch, Recep Tayyip Erdogan zu Gast in Oxford 2004, hat unseren European Studies Center Lecture gehalten, der große Europäer Erdogan. Wir verteidigen die europäischen Werte, wir wollen nach Europa. Dann hat er sich aus innenpolitischen Gründen abgewandt, aber auch aus dem Grunde, dass mit den Regierungen Merkel und Sarkozy in Deutschland und Frankreich er bemerkt hat, ihr meint es doch nicht ernst mit der Kandidatur. Also da, finde ich, hatten wir auch ein kleines Stück Mitverantwortung.
Timothy Garton-Ash im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über große Fragen, aber auch natürlich über sein Buch Europa, eine persönliche Geschichte. Und da schauen wir gleich nochmal genauer rein. Timothy Garton-Ash ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Historiker und Autor des frisch erschienenen Buches Europa, eine persönliche Geschichte, in dem Sie die Geschichte von 1945 bis jetzt mit Ihren eigenen Erinnerungen und Begegnungen begleitet erzählen. Und was ich jetzt tue, das ersetzt die Lektüre nicht, aber es gibt, glaube ich, einen ganz interessanten Überblick. Sie teilen nämlich ein in verschiedene Zeitphasen. Zerstört 1945, dann schauen Sie sich das geteilte Europa an, ab dem Mauerbau. Dann gibt es die schöne Zwischenüberschrift aufstrebend, zulaufend auf 1989, triumphierend 1990 bis 2007 und es endet dann leider mit taumelnd. Das ist die Überschrift, die Sie letztendlich unserer Gegenwart geben. Erstmal die persönliche Frage, Timothy Garton-Ash, was war denn Ihre beste Zeit?
Wissen Sie, für die meisten Menschen auf dieser Welt ist normalerweise die beste Zeit, wenn man jung war.
Ja.
Das ist ein Gang und Gäbe. Insofern natürlich, da ich in Ostmitteleuropa unterwegs war, durch den 80er Jahren hindurch, von der Solidarność in Polen, von der Bekanntschaft und Freundschaft mit Václav Havel bis hin zu 89, ist das sicherlich gewissermaßen die beste Zeit politisch. Aber ich würde sagen, ich sag's nochmal, ich bin gerade aus Estland gekommen. Wenn man denkt, dieses Land, das überhaupt nicht auf der politischen Landkarte Europas erschien bis 1990, jetzt ein freies, ein souveränes, ein zunehmend wohlhabendes Land ist, selbstsicher, dynamisch, offen, das ist jedes Mal eine große Befriedigung. Also in diesem Sinne ist es heute noch eine gute Zeit. Aber wie gesagt, 2008, taumelnd, stolpernd, diese, man sagt mal, Polykrise, diese ganze Kette von Krisen. Und auch Sinn dieses Buches ist zu sagen zu meinen Miteuropäerinnen und Europäern, gerade der jüngeren Generation, passt auf. Wir haben das beste Europa, das wir je gehabt haben, geschafft, aber es ist jetzt existenziell gefährdet. Und wenn wir uns nicht mobilisieren, kann es auch verschwinden wie das Europa vor 1914. Also von Stefan Zweig beschrieben, verschwunden ist.
Sie haben da einen schönen Begriff, Erinnerungsmotor,
ja,
als letztendlich Antrieb für dieses gute Europa, das Sie so preisen, in den Biografien derjenigen, die damals politisch gehandelt haben, aus unterschiedlichen Motivationen, die 14er, wie Sie sagen, also die Gründungsväter, wenige Müttergenerationen der europäischen Integration. Und dann fortschreitet natürlich die Kriegserfahrung. Das führt natürlich zu der Frage, diejenigen, die jetzt regieren, seitdem wir taumeln, fehlt denen dieser Motor?
Sehr interessante Frage. Die 14er. Geprägt durch den Ersten Weltkrieg, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Winston Churchill, die 39er, die 68er. Jetzt sind die 89er dran, die jung waren in dieser großen Wendezeit. Und ich glaube, die sind mit dem Gefühl groß geworden. Wir wissen, wohin die Geschichte geht. Und die geht zum Besseren. Richtung Freiheit, Richtung mehr Demokratie, Richtung Westen. Und jetzt müssen sie sich umstellen, dass es gar nicht so ist. Nicht nur innerhalb Europas, aber auch in der Welt. Sehen Sie, Indien steht nicht auf unserer Seite, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Russland selbstverständlich nicht, China auch nicht, der Türkei auch. Also die 89er müssen sich jetzt umstellen. Und dazu kommt die Frage, gibt es eine Generation der 22er? Mhm. Diejenigen, die heute jung sind, empfindsam sind und sagen, mein Gott, es gibt wieder der große Krieg in Europa, da müssen wir was machen.
Glauben Sie, dass der Einschnitt stark genug ist? Das habe ich mich schon manchmal gefragt. Der Schock in Europa bei Kriegsbeginn war groß, aber ich habe manchmal den Eindruck, es hat sich schon wieder sehr in den westeuropäischen oder EU-europäischen Alltag eingefügt, Leben mit dem Krieg.
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir eine Generation und versuche, also darauf hinzuwirken, indem ich überall das auch predige. Aber ich habe da wirklich meinen Zweifel. Ich spreche mit meinen Studenten aus ganz Europa und sie haben völlig recht. Es ist eine prägende Erfahrung, natürlich für eine junge Ukrainerin, auch aus der Slowakei oder Polen oder Estland. Aber Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, da habe ich wirklich meinen Zweifel.
Brauchen wir da so Politiker, Persönlichkeiten, wie wir sie, wenn wir jetzt historisch zurückschauen, Helmut Kohl, Mitterrand, Sie haben die erste Generation Adenauer dergleichen, de Gaulle genannt. Brauchen wir da vielleicht wieder mehr Leute, die auch ein Gefühl für das Symbolische haben? Ich meine, in Frankreich hätten wir jemanden, aber der scheint sehr alleine zu sein in diesem Angang von Politik.
Also in Kiew haben wir einen. Mhm. Volodymyr Zelensky. Wenn es um europäische Führung geht. Ich will nicht, man wird so oft danach gefragt. Und auch die ehemaligen, die pensionierten Präsidenten und Premieren klagen sich so oft, dass es nicht mehr politische Führung ist, wie wir damals. Mhm. Ich glaube, man kann das überschätzen. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat, frei nach Bertolt Brecht, nicht wahr? Aber was wir brauchen, ist sicherlich mehr Verständnis in der ganzen Bevölkerung, gerade auch unter jungen Europäern, dafür, in was für eine gefährliche Welt wir leben.
Timothy Garton Ash, ich würde gerne mit Ihnen noch zum Ende unseres Gesprächs Aktuelles ansprechen. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Die Türkei hatte eine Präsidentschaftswahl mit dem Zwischenergebnis, das uns jetzt vorliegt nach der ersten Runde, dass der Dauerregent Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren jetzt nun wirklich in eine Stichwahl muss. 49,5% etwa, das ist die Zahl. Sein Herausforderer, der sozialdemokratische Politiker Kılıçdaroğlu, hat etwa 45% bekommen. Sie haben noch am Wahlsonntag selbst einen Tweet abgesetzt, haben der Opposition sozusagen, wenn ich das so rauslesen darf, alles Gute gewünscht, hätten gesagt, das wäre ein gutes Ergebnis für die Demokratie, für Europa auch. Dass jetzt überhaupt diese Stichwahl nötig wird, ist das schon ein kleiner Sieg?
Das ist doch eine Enttäuschung. Denn meine türkische Freunde, diejenigen, die nicht im Gefängnis sitzen, ich habe schon ein paar gute Freunde, gemäßigte, liberale Aktivisten aus der Zivilgesellschaft wie Osman Kavala, die jetzt wirklich als politische Gefangene schon lange Zeit im Haft sitzen. Die haben gehofft auf ein besseres Ergebnis. Und man muss schon dazu sagen, ob die Zahlen ganz genau stimmen, wissen wir auch nicht. Denn das ist nicht gerade eine beispielhafte Demokratie mit ganz klarer Transparenz und Kontrolle. Aber es beweist schon, dass selbst in einem Land, die keine eigentliche Demokratie mehr ist, Wahlen können wichtig sein. Ich werde nie vergessen, ich beschreibe auch in meinem Buch, der Fall von Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic im Jahr 2000 ist nicht irgendwie durch einen Putsch oder erschossen worden. Er ist in einer Wahl zu Ende gegangen. Ich hoffe also sehr, ich drücke allen Daumen, dass in 2 Wochen in dieser Stichwahl es die Opposition doch gelingt. Das wäre ein sehr wichtiges Zeichen, nicht nur für diesen Land, sondern auch für Europa. Denn für Europa ist das, was jetzt in unserem Umfeld, in Russland, in der Türkei, in der Maghreb, von absolut entscheidender Bedeutung.
Wenn wir mal davon ausgehen, 49,5%, die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer zweiten Runde klappen kann, dass Erdogan an der Macht bleibt, beschreibt das nicht aber auch genau die Herausforderung, über die wir anfangs sprachen, dass wir in dieser Welt und auch in direkter europäischer Nachbarschaft letztendlich immer wieder mit politischen Playern zu tun haben, die Standards nicht teilen, wo man Kompromisse eingehen muss, Kompromisse, die aber auch letztendlich immer das eigene Wertegerüst in gewisser Weise korrumpieren, wenn man zusammenarbeitet, sei es in der Flüchtlingspolitik, sei es im Rahmen der NATO, in der Rolle, die Erdogan natürlich auch spielt im Ukraine-Konflikt.
Wenn wir europäische Werte sagen, meinen wir nicht das ganze Spektrum von europäischen Werten, doch die ganze europäische Geschichte, denn empirisch gesagt sind die Werte von Viktor Orban oder Marine Le Pen auch europäische Werte. Wir meinen die Werte der Aufklärung, universalistische Werte. Insofern gibt es immer ein Spannungsverhältnis zwischen unseren universalistischen Werten und das, was wir erreichen können und gelegentlich auch unsere Interessen. Und diese Spannungsfeld wird sozusagen immer schwieriger, weil der Westen immer weniger das Agenda der Weltpolitik selber bestimmen kann. Ja, und ringsherum gibt es diese Diktatoren mit ganz anderen Werten. Nur geben wir nicht auf, weil in diesen Ländern, das beweist gerade die Türkei, gibt es aber Millionen von Menschen, die selber unsere Werte teilen. Also die Türkei ist nicht nur Erdogan und Russland ist nicht nur Wladimir Putin und China ist nicht nur Xi Jinping. Also Spannungsfeld ja, aber das heißt nicht Fatalismus, wir können es nicht mehr.
Aber gerade weil Sie das ansprechen, natürlich haben wir erstmal mit den Regierenden zu tun. Die Türkei ist ein Fall, Sie haben Indien mehrfach angesprochen, man könnte das erweitern auf Südafrika, Brasilien. Und da bin ich zum Schluss nochmal bei dem Mann, bei dem wir am Anfang waren, Olaf Scholz, bei dem ich den Eindruck habe, als Regierungschef ist er derjenige, vielleicht noch viel eher als viele andere in der Europäischen Union, der diese Verschiebung der Weltgewichte, dass wir, wie Sie gerade beschrieben haben, nicht mehr unbedingt dieselbe Stärke haben wie früher, Standard zu setzen, dass er das vielleicht schon sehr realistisch einschätzt und auch deswegen manchmal zurückhaltender ist im Vorpreschen, im Ton?
Ich glaube in der Tat, ein Beispiel, wie er die führende, also die Staatslenker aus etlichen nicht-europäischen Ländern nach Elmau zu G7-Treffen eingeladen hat. Ich glaube, dass er das sehr gut verstanden hat. Inzwischen ist das auch ein Thema eigentlich für alle im Westen, nicht wahr? Und ich glaube auch, dass wir im Westen, in Europa, weniger predigen sollten und mehr zuhören sollten. Und ich glaube auch, dass wir mit Ländern wie Indien zum Beispiel eventuell weiterkommen, wenn wir mehr sozusagen eine Sprache der Interessen haben, indem wir sagen, gut, ihr seid eine Großmacht, ihr habt eure Interessen, wir haben unsere Interessen, wir haben gemeinsame Interessen. Beispiel Klimakrise. Da kämen wir vielleicht etwas weiter, aber das heißt natürlich nicht zu resignieren von unseren Werten. Es heißt, eine andere Sprache, eine de en bas, ein weniger oberlehrenhafte Sprache zu finden. Das fände ich schon gut.
Timothy Garton Ash, Sie entlassen uns in Ihrem Buch mit einigen wirklich schönen Zitaten, unter anderem von Václav Havel. Da kann man auch mal sowieso kurz wehmütig werden, ne? Der ein Schriftsteller, der Präsident war der Tschechischen Republik, auch das waren bessere Zeiten. Sie zitieren ihn mit den Worten: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Timothy Garton Ash, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude.
Und wie schon anfangs erwähnt, wir haben dieses Gespräch am frühen Montagnachmittag aufgezeichnet. Morgen Mittwoch sind wir wieder live, dann zu Gast bei meiner Kollegin Jana Münkel. Zu Gast dann wird sein der Filmemacher Andres Feil, und zwar im offenen Studio. Das heißt, Sie können per Videokonferenz dabei sein und mitdiskutieren. deutschlandfunkkultur.de, offenes Studio ist die Adresse.